Hier ist Jörg Biesler von Der Rest ist Geschichte mit einem Bonustrack zur US-Wahl. Bonustrack, weil wir insgesamt 4 Folgen zur Geschichte der Vereinigten Staaten gemacht haben, die alle schon online sind. Da geht's ums Waffenrecht, um die Religion in den USA, um den American Dream und die Rolle der USA als internationale Ordnungsmacht. Und in den Bonustracks, da geht's um berühmte Präsidenten. Im ersten um John F. Kennedy, in diesem um Richard Nixon. Ronald D. Gerste kennt sich aus mit den Präsidenten. Er ist Historiker und Sachbuchautor und wohnt in der Nähe von Washington.
Good evening. The candidates need no introduction.
There is no question but that we cannot discuss.
Ich will auch genau mit dieser Szene anfangen, Herr Gerste. Diese interessante Verbindung, nämlich das erste TV-Duell der Geschichte zwischen dem Demokraten Kennedy auf der einen Seite und dem Republikaner eben Richard Nixon. Damals hat Nixon nicht nur das TV-Duell verloren, sondern auch die Wahlen. Jahre später aber, das war dann 1968, da versucht er es wieder und diesmal gewinnt er. Was hat sich inzwischen bei den Wählerinnen und Wählern verändert, dass sie ihn jetzt wählen?
1968 war das Comeback des Jahrhunderts, weil Richard Nixon doch zum Präsidenten gewählt wurde, 8 Jahre, nachdem er gegen John F. Kennedy verloren hatte. Und er hat ja einen weiteren Tiefpunkt erlebt. 1962 hat er die Wahl zum Gouverneur in Kalifornien verloren und ist ausgestiegen mit den Worten an die Journalisten: So, jetzt habt ihr keinen Richard Nixon mehr, auf dem ihr herumtreten könnt.
But as I leave you, I want you to know, just think how much you're going to be missing. You don't have Nixon to kick around anymore. Because, gentlemen, this is my last press conference.
Aber die nächsten Jahre waren krisenhaft mit vielen Gewalttaten, mit Erschütterungen der bürgerlichen Gesellschaft, mit Rassenunruhen, mit Vietnamkrieg. Und bei vielen Amerikanerinnen und Amerikanern setzte sich die Sehnsucht nach etwas Solidem, ja etwas Konservativem durch. Und da scheint Richard Nixon genau der richtige Mann gewesen zu sein. Er hatte eine lange politische Karriere bereits hinter sich. Er war nicht unbedingt jetzt eine gewinnende Persönlichkeit, aber man hielt ihn für solide und man glaubte, dass das, wofür er steht, dass er das auch umsetzen könne. Und deswegen hat er relativ früh innerhalb der Republikanischen Partei Zuspruch gefunden. Und ein zweiter Bonus, den er hatte, war, dass im Jahr 1968 der Wahlkampf bei den Demokraten völlig chaotisch verlief. Sie hatten eine Convention, einen Parteitag, der unter schwersten Unruhen in Chicago stattfand.
Members of the Youth International Party, Yippies, they called themselves, converged on Chicago. They said they were there to protest the war, poverty, racism and other social ills. Some of them were also determined to provoke a confrontation, to draw attention from the convention to the streets. Dan Rather and Walter Cronkite of CBS News.
Take your hands off of me.
Dan Rather.
Unless you intend to arrest me, don't push me, please.
Tränengasschwaden der Polizei kamen da teilweise in das Versammlungsgebäude. Und da konnte sich Richard Nixon gegenüber positionieren als jemand, der einmal Law and Order, aber auch Normalität verkörpert, und das sprach viele Amerikaner in diesen sehr, sehr unruhigen Jahren an.
Ja, wo Sie solide sagen, der kam auch nicht als handsome young guy aus einer schwerreichen amerikanischen Familie, sondern aus der unteren Mittelklasse. Das ist ja ziemlich ungewöhnlich für einen amerikanischen Präsidenten, dass der nicht viel Geld hat.
Amerikanische Präsidenten sind meistens sehr wohlhabend und Richard Nixon ist eine der Ausnahmen. Der wurde in sehr einfachen Verhältnissen geboren. Sein Vater hatte so eine Art Tankstelle mit Gemischtwarenladen, wo er und sein Bruder auch aushelfen mussten. Er hat das später auch Kennedy, seinem politischen Rivalen gegenüber, so ein bisschen verübelt und auch angedeutet, dass er halt nicht mit dem sprichwörtlichen silbernen Löffel im Mund geboren war. Und Nixon war ein ehrgeiziger Mann, auch ein fleißiger Mann, der seine Karriere systematisch und mit Bienenfleiß verfolgt hat. In der Hinsicht war er irgendwo schon auch ein Stück Normalität dieser Jahre, der späten 40er, der 50er Jahre, in denen man der Überzeugung war, dass mit viel Geduld, mit harter Arbeit für jeden der amerikanische Traum in Erfüllung gehen könne und für Richard Nixon dann sogar der amerikanische Traum, trotz früherer Rückschläge Präsident der USA werden zu können.
Nixon, wenn wir heute auf ihn gucken, hat er nicht so einen guten Ruf, muss man sagen. Wahrscheinlich vor allem wegen der Watergate-Affäre und seines Rücktritts. Da wollen wir gleich noch drüber sprechen. Aber bei Ihnen kann man nachlesen, Richard Nixon steht auch für eine ganze Menge wegweisende politische Entscheidungen und Innovationen, also zum Beispiel Umweltschutz, Umgang mit den Indigenen in Amerika, die Annäherung an China, Abrüstung. Wurde Nixon sozusagen im Rückblick missverstanden?
Richard Nixon war eine zwiespältige Persönlichkeit. Er hat einmal gewisse persönliche Schwächen gehabt. Man kann sicherlich durchaus von Paranoia sprechen. Aber er war auch jemand, der den Zeitgeist verstand. Er war jemand, der sich um sein Land sorgte. Und er hat in der Tat viele sinnvolle Dinge auf den Weg gebracht. Und was heute fast vergessen ist, was man immer wieder betonen sollte, da wir ja alle sehr an Umwelt und an Klimaschutz interessiert sind, dass er dafür durchaus ein Gespür hat und dass beispielsweise die Gesetzgebung zum Schutz von seltenen Tieren durch Richard Nixon ein ganz, ganz wichtiger Beitrag zu einem frühen ökologischen politischen Wirken in den USA war. Also da gilt er für eine Umweltschutzorganisation als der zweitwichtigste Präsident der amerikanischen Geschichte nach Theodore Roosevelt, der der Gründer des amerikanischen Nationalparksystems war. Und das andere ist, dass Richard Nixon zwar einerseits von seiner Herkunft durch den Kalten Krieg geprägt wurde, aber dass er Abrüstung und Verständigung mit den ideologischen Rivalen suchte. Er wurde der erste Präsident, der in die Volksrepublik China reiste, und er hat das erste größere Abrüstungsabkommen mit der Sowjetunion geschlossen.
Das waren die SALT-1-Verträge, die Strategic Arms Limitation Talks, eine bahnbrechende Vereinbarung, die die USA und die Sowjetunion 1972 unterzeichnet haben. Damit wurde das Wettrüsten eingeschränkt und die Zeichen insgesamt auf Entspannung gestellt. Die Verträge wurden zum Symbol dafür, dass diplomatische Lösungen auch in Zeiten der Konfrontation möglich sind. Vielleicht konnte er das als konservativer Präsident, dem ja auch ein strammer Antikommunismus nachgesagt wurde, besonders gut machen im Kalten Krieg, dieses Zugehen auf die andere Seite?
Selbstverständlich. Das war für einen konservativen Präsidenten viel, viel einfacher als für einen liberalen, also nach deutscher Sprachgebung, für einen linken Präsidenten, der dann sofort massiv in der Kritik gestanden hat. Und das zeigt ja auch ein anderes Beispiel. 15 Jahre später war es ein sehr konservativer Präsident mit Ronald Reagan, der mit Michail Gorbatschow ja den Kalten Krieg quasi zu Ende bringen konnte. Die Vorgeschichte als Antikommunist war sicherlich ein Bonus, der es Richard Nixon erlaubte, diesen Weg zu gehen, auf dem er wirklich ein Pionier war für die Abrüstung der Blöcke während des Kalten Krieges.
Und Nixon ist der Präsident, der den Vietnamkrieg beendet.
Hier ist Mr. Nixon. Flanked on the left by Everett Dirksen, on the right by Gerald Ford.
Schon bei seiner Antrittsrede macht er dieses Ziel klar.
The peace we seek to win is not victory over any other people. But the peace that comes with healing in its wings, with compassion for those who have suffered.
Am 23. Januar 1973 wendet sich Präsident Nixon an die Nation und spricht zum Pariser Friedensabkommen, das den Vietnamkrieg beendet. Und er findet die richtigen Worte nach fast 20 Jahren Krieg. Er spricht von einem Peace with Honor, also einem Frieden in Ehre.
I have asked for this radio and television time tonight for the purpose of announcing that we today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam.
Frieden in Ehre. Das sollte heißen, dass die USA den Krieg nicht verloren haben. Die moralischen und strategischen Prinzipien der USA, die wurden nicht aufgegeben. Es ging vor allem darum, die US-Truppen nach Hause zu bringen und sicherzustellen, dass der Süden Vietnams in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen.
Der Vietnamkrieg war nicht nur ein großes Trauma für die amerikanische Seele, sondern auch ein immenser Verlust an Menschenleben. Neben den vielen, vielen Vietnamesen, die umgekommen sind, muss man natürlich hier aus amerikanischer Sicht an die 58.000 Toten denken. Und es gibt kaum in diesem an Monumenten so reichen Land und an Monumenten so reichen der Hauptstadt Washington kaum etwas, was so beeindruckend ist wie das Vietnam Memorial. Also Richard Nixon hat diesen Krieg unbedingt beenden wollen, hat das auch gemacht. Aber der Peace with Honor, der von Politikern, auch von ihm gefordert wurde, der war es letztlich doch nicht. Denn der Friedensschluss in Paris 1973, da waren sich alle auch der Chefdiplomat Henry Kissinger einig, das war ein wenig eine Farce, das war nur ein Atemholen für die USA, die Gelegenheit, sich vollkommen zurückzuziehen. Aber der Verbündete, das antikommunistische Südvietnam, der war, auf gut Deutsch gesagt, geliefert. Und er binnen weniger als zwei Jahren hat der kommunistische Nonham, die Vietcong, ja dann das ganze Land übernommen und es unter kommunistische Herrschaft gebracht, was es ja heute noch ist. Also es war ein Erfolg mit Schattenseiten, aber etwas anderes wäre aus amerikanischer Sicht nach diesen Verlusten auch nicht mehr denkbar gewesen.
Eine Rede von Richard Nixon ist besonders berühmt geworden. 1952 hat er sie gehalten, im Wahlkampf als Kandidat für das Vizepräsidentenamt an der Seite von Eisenhower, also lange vor seiner eigenen Präsidentschaft. Nixon war wegen Wahlkampfspenden in Schwierigkeiten und musste sich rechtfertigen. Das macht er so öffentlich wie möglich, im Fernsehen. 9 Millionen Menschen sehen zu, das sind für damalige Verhältnisse ungewöhnlich viele. Und Nixon schafft es, die Stimmung zu drehen. Wie hat er das geschafft?
Das war ein ganz bemerkenswerter Auftritt und eine der wichtigsten Zeugnisse der Bedeutung des Fernsehens für die politische Willensbildung. Es gab Vorwürfe wegen Wahlkampfspenden, dass die auch für nicht politische Zwecke eingesetzt worden sind. Und da ist Nixon vor die Kameras gegangen. Es wurde zur besten Sendezeit live übertragen. Und er hat das alles abgestritten. Er hat also keine Wahlkampfgelder für irgendwelche persönlichen Dinge genommen. Seine Frau trage keine Pelzmäntel, sondern gutes republikanisches Gewebe. Und dann kommt der rhetorische Höhepunkt. Aus heutiger Sicht ist das so ein bisschen, ja, weinerlich stimmend, aber damals hat es die Menschen bewegt.
The day before we left on this campaign trip, we got a message from the Union Station in Baltimore saying they had a package for us. You know what it was? It was a little cocker spaniel dog in a crate that he'd sent all the way from Texas.
Dann sagt er nämlich, Moment, eines haben wir geschenkt bekommen und das geben wir nicht her. Wir haben einen kleinen Hund namens Checkers.
And our little girl Tricia, the 6-year-old, named it Checkers. And I just want to say this right now, that regardless of what they say about it, we're going to keep him.
Die Kinder, seine beiden Töchter lieben ihn und Checkers bleibt bei uns, der ist Teil unserer Familie. Das ist als Checkers Speech bekannt geworden und es hat die Amerikanerinnen und Amerikaner verzaubert, die viele von ihnen zumindest, und hat zu diesem immensen Stimmungsumschwung zugunsten von Richard Nixon beigetragen. Denn dieser Stimmungsumschwung, der erfasste auch den republikanischen Spitzenkandidaten Dwight D. Eisenhower, der wohl offenbar überlegt hat, doch noch seinen Running Mate fallen zu lassen und einen anderen Vizepräsidentschaftskandidaten zu nehmen. Aber damit war Nixon durch diese Rede plötzlich ein Publikumsliebling geworden.
I'm not a quitter. Regardless of what happens, I'm going to continue this fight.
Man hat die Emotionstaste gedrückt mit dem kleinen Hündchen. Am Ende der Rede sagt er, I'm not a quitter, also er ist keiner, der aufgibt. Aber das war 1952. Nach der Watergate-Affäre gibt er dann doch auf. Also er muss zurücktreten, es gibt gar keine andere Möglichkeit.
Er hat an dem Tag, als er seinen Rücktritt bekannt gab, noch einmal in die Fernsehkameras gesagt, dass er kein Quitter ist. Aber die Affäre hatte natürlich Ausmaße angenommen und zu einem derartigen Verlust des Vertrauens, nicht nur in ihn persönlich, sondern in das Präsidentenamt geführt, dass er völlig richtigerweise gesagt hat, also um dieses Amt und um unsere Nation zu dienen, trete ich zurück. Das war unvermeidlich, aber er hat es letztlich, das geben sogar einige seiner zahlreichen politischen Gegner zu, er hat diesen Abgang im August 1974 dann doch mit Würde unternommen.
Zurücktreten muss Richard Nixon wegen der Watergate-Affäre. Der Skandal beginnt mit einem Einbruch in das Hauptquartier der Demokratischen Partei. Das liegt eben im Watergate-Gebäude. Nixon hat stets bestritten, diesen Einbruch angeordnet zu haben. Aber er hat die Ermittlungen behindert und versucht, die Sache zu vertuschen. Deshalb bleibt die Affäre untrennbar mit seinem Namen verbunden. Er ist bis heute der einzige US-Präsident, der zurücktreten musste. Ein Satz aus seiner Verteidigungsrede ist in den USA berühmt geworden. I am not a crook. Ich bin kein Gauner.
And I want to say this to the television audience. I made my mistakes. That I welcome this kind of examination because people have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got.
Es war durchaus die Affäre von Richard Nixon, weil es zu seinem Charakter passen würde. Er hat immer gern als Politiker ausgeteilt. Er hat von politischen Gegnern dann den Namen Tricky Dick bekommen, also der trickreiche, der verschlagene Richard. Und der Einbruch in das Hauptquartier der Demokratischen Partei im Watergate-Komplex, der würde zu seinem Charakter passen, was sich diejenigen in seinem Umfeld gedacht haben, die es letztlich beauftragt haben. Sie glaubten, sie tun dem Präsidenten damit einen Gefallen. Hätte man Richard Nixon vorher gefragt, ich bin überzeugt, er hätte sich totgelacht. Denn dieser Einbruch war politisch völlig idiotisch. Es war Sommer 1972, Richard Nixon war auf dem Höhepunkt seines Ansehens. Die Demokraten schafften es, einen Kandidaten mit George McGovern zu finden, der für linkest stehende Randgruppen wählbar war, aber nicht für Mainstream America. Das heißt, Präsident Richard Nixon ging einem Erdrutschsieg entgegen. Und solche schmutzigen Tricks waren da völlig unnötig. Und dass er das später dann verleugnet hat und die Affäre zu vertuschen versucht hat, war natürlich ein unglaublicher Schuss ins eigene Bein sozusagen. Die Watergate-Affäre gilt als ein Dokument dafür, dass Richard Nixon ein schlechter Mensch war. Er war konfliktbeladen, er hatte Probleme. Aber wenn man sich anschaut, was er wirklich an strafbaren Handlungen begangen hat, ist es relativ wenig. Ich bin kein Jurist und kann nicht in die Details eingehen, aber es geht um Behinderung der Justiz. Und das Entscheidende ist dieser Tonbandmitschnitt, wo er die CIA zu beauftragen sucht, das FBI bei den Ermittlungen zu behindern. Das ist also Obstruction of Justice, das ist die strafbare Tat. Jetzt gibt es aber selbst unter Menschen, die Richard Nixon nicht besonders schätzen, heute einen Spruch, der, glaube ich, einiges aussagt über die Watergate-Affäre, über ihre Bedeutung. When Richard Nixon lied, nobody died. Das heißt, was immer er gemacht hat, es ist niemand zu Schaden gekommen. Und ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber es gibt andere Politiker, auch andere amerikanische Präsidenten, auch Vizepräsidenten, die Dinge gesagt haben, die nicht wahr waren und die zu Kriegen geführt haben.
Nach dem Rücktritt musste Richard Nixon nicht vor Gericht. Auch das eine Eigenart des amerikanischen Systems. Sein Nachfolger, nämlich als Präsident, hat einen Presidential Pardon ausgesprochen. Wie hat Nixon denn dann weitergelebt mit dieser Schande sozusagen, der erste und bislang einzige amerikanische Präsident gewesen zu sein, der zurücktreten musste aus dem Amt?
Also Gerald Ford hat das Presidential Pardon ausgesprochen aus einem ganz klaren Grund, dass diese Affäre und dieses sich gegenseitig an die Gurgel gehen der beiden politischen Lager in den USA ein Ende hat. Das war aus der Sicht von Präsident Ford die einzig sinnvolle Maßnahme. Er hat dafür wahrscheinlich bezahlt mit seiner Präsidentschaft, denn er ist dann zwei Jahre später, 1976, gegen Jimmy Carter unterlegen. Aber heute wird es weiterhin als Verdienst von Ford angesehen. Und Richard Nixon blieb durch dieses Presidential Pardon die Strafverfolgung und möglicherweise Gefängnis erspart. Er hat sich zunächst zurückgezogen in sein Privathaus in Kalifornien. Aber es zeigte sich im Laufe der nächsten Jahre, dass man auf seine immense politische Erfahrung keineswegs verzichten würde. Und verschiedene Politiker, selbst aus dem anderen Lager, selbst Bill Clinton von den Demokraten, haben immer wieder seinen Rat gesucht. Und an die Öffentlichkeit trat er mit Buchveröffentlichung und auch damit, dass er mit anderen Ex-Präsidenten zu Beerdigungen, zu Staatsbegräbnissen geflogen ist, wo er durchaus wieder zu Respekt und Ansehen mit diesen gewissen Einschränkungen natürlich, dass er einst in Schande, in Disgrace zurückgetreten ist. Aber er hat sein Leben dann doch als Elder Statesman beenden können.
Richard Nixon, der zweite der US-Präsidenten aus unserer Bonus-Tracks-Reihe von Der Rest ist Geschichte. Weiter geht's in der nächsten Folge mit Barack Obama.
Barack Obama war ein großer Hoffnungsträger und er hat die Menschen bei der Wahl 2008 so begeistert wie, ich glaube, seither oder vorher nur John F. Kennedy.
Vielen Dank an Ronald D. Gerste. Unsere vierteilige Reihe über die Vereinigten Staaten steht schon komplett in unserem Feed. Da geht es ums Waffenrecht, um die weltpolitische Rolle der USA, um den American Dream und die Religion. Regie, Produktion und Musik dieser Folge Robert Hausburg, Recherche und Redaktion Monika Dittrich. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.